Ja, heute Morgen geht es weiter mit der Enthüllung, meist Offenbarung genannt. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Ich möchte für alle neu hinzugekommenen noch einmal einen Überblick geben, einen ganz groben, damit wir wissen, wo wir uns befinden und was schon hinter uns liegt. Wir sprechen ja schon längere Zeit über dieses Thema, angefangen beim Kapitel 1 und heute sind wir bei Kapitel 9. Die Enthüllung, die viele meiden zu lesen, weil sie meinen, das sei zu schwierig, ein Buch mit 7 Siegeln. Ich kann euch versichern, dass oder Mut machen, befasst euch damit, denn die Enthüllung ist nicht ein Buch mit 7 Siegeln, das ist ein anderes Buch, was diese 7 Siegel hat, sondern wir haben hier eine Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab und der gab sie seinem Engel und dieser Engel gab sie den Sklaven, seinen Sklaven, nämlich Johannes und damit auch uns. Das heißt, die gesamte Enthüllung ist ein Buch an die Sklaven unseres Herrn Jesus Christus und der größte seiner Sklaven war wohl Paulus selber. Er hat es am meisten gesagt in dieser Formulierung, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Also wenn du wie Paulus ein Sklave Jesu Christi bist, dann ist die Enthüllung genau der Stoff, den du auch brauchst, um endzeitliche Geschichte zu verstehen, um Leitlinien zu erkennen, um in der Heilsgeschichte Fristen zu erkennen, die kein anderer Apostel jemals geschrieben hat. Nur Johannes wurde das geschenkt. Und wir hätten keine Ahnung von den endzeitlichen Zeitabläufen ohne die Enthüllung, ohne den Apostel Johannes, der das aufschreiben durfte, weil es die Enthüllung Jesu Christi ist. Und Enthüllung Jesu Christi heißt, entweder er selber wird uns enthüllt oder er enthüllt uns etwas. Und beides stimmt, wenn du die Enthüllung von vorn an liest und dich intensiv mit beschäftigst. Im dritten Vers wird schon gesagt, ich wiederhole mich gerne, glückselig, wer sich damit beschäftigt. Das ist eine Verheißung und jetzt liegt es an dir, die Wahrheit dieser Verheißung, und du glaubst ja, dass alles, was geschrieben ist, stimmt, die Wahrheit dieser Verheißung auszuprobieren. Mach das. Und ich kann dir bestätigen, es macht in der Tat glückselig. Was ist noch wichtig, um den Denkansatz auch für die Enthüllung zu verstehen, dass Johannes sich nach Vers 10 des ersten Kapitels im Tag des Herrn befand, in dem Herrn gehörenden Tag. Das heißt, alles, was wir in der Enthüllung lesen, ist Zukunft. Johannes hat nicht geschrieben, wie die Umstände waren zu seiner Zeit. Er befand sich wesenhaft versetzt in den Tag des Herrn. Und dann erhält er die Aufforderung, schreibe all das, Vers 19, schreibe all das, was du wahrgenommen hast, auf. Was hat er denn wahrgenommen? Alles, was am Tag des Herrn geschieht, hat er wahrgenommen. Und genau das sollte er auch aufschreiben. Dazu steht noch im Vers 19, was das bedeutet, griechisch wörtlich, welche sie sind, nämlich die Ereignisse und was danach kommt. Und das ist der Inhalt der Enthüllung. Alles, was wir hier lesen, studieren, womit wir uns befassen, ist Zukunft. Und diese Erkenntnis ist ganz wichtig, um die Ereignisse auch recht einordnen zu können. Und jetzt ist die Enthüllung, ja, wie jedes vernünftige Buch, so aufgeteilt, dass es eine Einleitung gibt, es gibt einen Schluss. Und wir haben hier die Einleitung und 7 Briefe, Kapitel 1 und 2 und Kapitel 3 noch. Und dann fängt es an, dass wir 7 Abschnitte haben. 7 große Abschnitte, Wahrnehmungen habe ich sie genannt, weil der Johannes immer sagt, ich nahm wahr. Und jetzt nimm du wahr. Meist Bibeln steht, ich sah und siehe, so ähnlich. Gell? Also wörtlich, ich nahm wahr. Und jetzt bist du dran, du, dem das auch gilt, dem Sklaven Gottes. Jetzt nimm du auch wahr, was ich wahrgenommen habe. Das ist eine wunderbare Aufforderung für uns, sich damit zu beschäftigen. Und das macht er 7-mal. 7 große Wahrnehmungen, die geteilt sind in Himmel und Erde. Erst passiert was im Himmel Und dann passiert etwas auf der Erde. Und jetzt sind wir hier in unserem Thema von heute, sind wir in der zweiten Wahrnehmung. Also es liegen noch 5 vor uns. Und wenn du rechnest, wenn wir uns jedes Mal mit 1 oder 2 Kapiteln hier beschäftigen, haben wir noch ein paar Jahre zu tun. Aber das ist kein Hinderungsgrund. Da steckt ja so viel drin. Wir könnten die Enthüllung in einem Seminar wie diesem nicht komplett behandeln. Das ist unmöglich. Wir haben schon ein Seminar gemacht, knapp 3 Tage oder so ähnlich, oder 2,5. Und das war auch nur mal Kosten. Gell? Also wir sollten Zeit nehmen dafür. Es gibt keine Eile. So, jetzt zum Thema von heute. Gestern haben wir das 7. Siegel behandelt und dazu auch nochmal ein Wort. Die Buchrolle war versiegelt, sie hatte 7 Siegel, die geht erst auf, wenn das 7. Siegel gebrochen wird, dann können wir reinschauen. Das haben wir gestern gemacht. Und bei dem 7. Siegel, wenn das gebrochen wird, kommen auf einmal 7 Posaunen. Und davon haben wir gestern 4 betrachtet, was dabei geschieht. Und heute geht es um die 5. und 6. Posaune und um das 1. Wehe. Mit diesen Posaunen sind auch diese Wehe verbunden. Wir machen das wie gestern, schauen uns ganz gemütlich diese Verse an und werden das ein oder andere vielleicht neu entdecken und wie auch immer, lass dich überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Gut, ab Kapitel 9, Vers 1 heißt es daher, der 5. Engel posaunte, und ich nahm einen Stern wahr, der aus dem Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel des Schlundes des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf, hinauf, aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden aufgrund des Rauches des Schlundes verfinstert. Also 5. Posaune, da fällt ein Stern aus dem Himmel auf die Erde und er hat einen Schlüssel. Jetzt haben wir hier ein Problem, es gibt unterschiedliche Grundtexte. Der Sinaiticus schreibt von vielen Sternen und die meisten anderen Handschriften schreiben von einem Stern. Wenn das viele Sterne wären, nach Vers 1, würde der Schlüssel diesem 5. Engel gegeben. Wenn es aber nur ein Stern ist, der aus dem Himmel fällt, dann bekommt dieser Stern den Schlüssel des Abgrundes. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ob ein Engel, der vor Gott steht, von diesen 7, die die Posaunen bekommen, den Schlüssel des Abgrundes hat, oder ob ein gefallener Engel diesen Schlüssel des Abgrundes hat, ist für mich ein großer Unterschied. Weil der eine ist positiv, der andere negativ, um es einfach auszudrücken. Wir werden spätestens beim Vers 11 genau wissen, wer das ist, weil der hat dann einen Namen. In der Hand des Namens kann man das feststellen. Zunächst aber ist die Frage, welcher Handschrift wollen wir folgen? Wollen wir sagen, der Engel kriegt den Schlüssel? Oder wollen wir sagen, nein, der gefallene Engel, nicht der 5., sondern der gefallene Engel, der bekommt den Schlüssel. Ich bin dafür, und ich werde es auch beweisen, dass dieser gefallene Stern ist Engel. Wir haben Kapitel 1, Vers 20 gelernt, dass in der Hand des Herrn 7 Sterne waren. Das sind die 7 Engel der Versammlungen. Also der Stern, ich erinnere auch an gestern, kann ein buchstäblicher Stern sein, der auf die Erde fällt. Es kann aber auch ein Engel sein. Wir müssen immer am entsprechenden Zusammenhang, im Nahzusammenhang ergründen, ob es hier um einen Stern geht, der aus Material besteht, im Grunde wie eben ein Stern geschaffen ist, oder ob es ein Wesen ist, ein Engel. Wenn einer einen Schlüssel bekommt, um etwas aufzumachen und dann auch noch König genannt wird, müsste es ein richtiger Engel sein und kein gefallener Stein oder sowas. Du nix? Ja, okay. Ja, davon gehen wir aus. Also dieser Stern, der aus dem Himmel fällt, ein gefallener Engel, bekommt also den Schlüssel des Abgrundes. Wenn wir in Kapitel 20, Vers 1 bis 3 reinschauen, das will ich mal lesen als Gegendarstellung, Kapitel 20, Vers 1 bis 3. Da heißt es: Und ich nahm einen Engel wahr, der aus dem Himmel herabsteigt und den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hat, und er hielt den Drachen fest, die anfängliche Schlange, welche der Diabolos und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn hinein in den Abgrund und verschloss und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen irreführe, bis die 1000 Jahre vollendigt würden. Nach diesem muss er eine kleine Zeit losgelassen werden. Ist das derselbe Engel? Reinhold schüttelt den Kopf, gell, ganz spontan. Du hast recht, das ist nicht dasselbe Engel. Was macht er? Der steigt herab. Das ist kein gefallener Engel, sondern der steigt herab. Punkt 1. Dann bindet er den Diabolos, den Drachen, die Schlange, den Teufel für 1000 Jahre. Der Engel hier im Kapitel 9, da macht den Abgrund auf und da kommt was raus, über das wir noch reden müssen. Es ist also eine ganz andere Handlung, eine ganz andere Zeit, ein anderes Verhalten, ein anderer Engel. Und selbst an diesem Vergleich kann man erkennen, dass dieser Engel hier im Kapitel 9 eben eine besondere Aufgabe hat, die eigentlich in ihrer Grundform negativ zu werden ist, im Gegensatz zu dem in Kapitel 20. Und wenn wir uns gleich noch mit dem Namen beschäftigen, das kommt noch, dann wirst du feststellen, das passt alles prima zusammen. Ein gefallener Engel. Ein Engel fällt aus dem Himmel. Wir haben hier gestern über Jesaja 14 gesprochen, Vers 12. Wie bist du aus dem Himmel gefallen? Hillel, gell? Der Heuler oder Aheller, je nachdem, wie du das Wort werden willst. Und eindeutig ein Hinweis, dass immer wenn ein Engel aus dem Himmel fällt, das negativ ist, wie auch hier in Jesaja 14 auf den Diabolos als Prophetie. Jesus sagt mal in Lukas 10, Vers 18, ich habe den Diabolos, den Teufel, wie einen Blitz aus dem Himmel fallen sehen. Ja. Also da hast du immer wieder Hinweise. Wenn der aus dem Himmel fällt, ist das negativ. Der andere steigt herab, gell? Hat einen Auftrag, steigt herab. Und an solchen Dingen kann man erkennen, schon mal, ob es positiv oder negativ ist. So, was macht er hier? Da ist er den Schlüssel des Schlundes, des Abgrundes. Denken an die Folie von Olaf gestern. Er hat sich doch tatsächlich erlaubt, den Abgrund unter den Feuersee zu malen, gell? Alex, wir haben die Begründung gehört und es dient ja einem anderen Zweck. Also der Abgrund, um den es hier geht, ist wirklich das Allerunterste, wenn wir um eine Wertung gehen oder einen Stellenwert gehen, was einen Aufenthaltsort betrifft, abgesehen von den Gerichtsorten wie Feuersee, der ja der letzte Gerichtsort ist. Was heißt denn Abgrund im Text unseres Neuen Testamentes? Abyssos, gell? Abyssos, was ist Abyssos? Das A griechisch heißt doch Un, nicht Un. Also wir, ich habe es gestern schon mal gesagt, asymmetrisch. Da wissen wir, dass es nicht symmetrisch ist. Abyssos, A, nicht Un, gell? Und was ist Byssos? Jesus ist im Text unseres Neuen Testamentes ganz feines Leinen, das, was Jesus als Gewand hatte, wo die sich drum gerissen haben, dass sie es kriegen. Gell? Ganz feines Leinen. Das heißt, das Wort Jesus heißt fein eigentlich in seiner Grundstruktur. Würde also bedeuten, Jesus ist unfein. Gell? Also unfein, das will gar niemand. Dort will ich gar nicht hin. Abyssos, in diesen Abgrund will ich überhaupt nicht hin. Es gibt eine schöne Geschichte in Lukas Kapitel 8. Ich lese Vers 31. Lukas Kapitel 8, Vers 31. Da war einer, der war dämonenbesessen und Der Dämon war nicht nur einer, das waren viele. Und dann hat Jesus die da aus den Menschen herausholen wollen, er hieß Legion, wir reden nochmal über den. Und dann sagen die zu ihm, zu Jesus, er möge ihnen nicht gebieten, in den Abyssos wegzugehen. Die haben gewusst, wie es dort aussieht, die wollten da gar nicht hin. Die wollten nicht in diesen unfeinen Zustand. Es gibt noch ein anderes Argument, dazu später noch ein Wort. Also hier erkennen wir, und ich glaube, wenn Petrus von Tartarus spricht, meint er dasselbe, einen Aufenthaltsort von Engeln, die ungehorsam sind, das gefängnisähnlich ist. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Gefängnis war, ich habe das erlebt. Es ist nicht so fein, gell? Es ist unfein. Daheim ist es schöner. Und von daher, die wollten nicht dahin. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne alles, dann muss ich feststellen, der Ursprung der Handelnden in diesem Vorgang, zu dem wir gleich noch kommen, der Ursprung der Handelnden ist der Abgrund. Die kommen aus dem Abgrund. Der Veranlasser dieser Handlung, um die es hier geht, ist ein gefallener Stern, sprich Engel, der Autorität hat über die, die in diesem Abgrund sind zu dieser Zeit. Und das Ergebnis der Handlung, wie hier der Vers gezeigt hat, Vers 2, die Sonne, die Luft wurden verfinstert. Das ist doch alles negativ. Das ist doch alles negativ. Das sind doch alles Gerichtsgedanken, um die es hier geht, die dieser gefallene Engel als der Torhüter des Abgrundes im Grunde hier veranstaltet. Und im Vers 11 wird er genannt, er ist der König der Heuschrecken. Wir reden noch über die Heuschrecken und den König. Und dieser König der Heuschrecken, der diesen Abgrund aufmacht, hat den Schlüssel zu diesem Abgrund. Wer sind denn diese Heuschrecken? Sind das jetzt positive Gottesdiener, die aus der Tiefe aufsteigen, um die Menschen zu quälen? Oder würdest du da eher an Dämonen denken? Wir nicken einige, gell? Ich habe ja vorne ein Buch liegen, wen das interessiert, der kann ja nachher mal reingucken. Das ist eine Darstellung dieser Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen. Und die zweite Vision, die zweite Wahrnehmung mit den Pferden, ist auch noch abgebildet. Das sind Leute, die können gut Bilder malen. Das ist ein Buch von Zeugen Jehovas. Gell? Mit diesem Buch bin ich groß geworden, wenn es um die Enthüllung ging. Das habe ich zweimal gründlich studiert. Und beim zweiten Mal hatte ich heftige Zweifel und habe jede Menge Randbemerkungen gemacht. Diese Heuschrecken sind Jehovas Zeugen. Sie bezeichnen sich selbst als diese Heuschrecken. Sie sind ihre führenden Kräfte, wohlgemerkt, sind diese Heuschrecken. Diese Religion ist ja gestaltet, die meint, sie sind 144.000, die in den Himmel kommen und die übrigen, die müssen auf der Erde bleiben. So ist die große Linie. Und diese 144.000, die in den Himmel kommen, von denen gibt es nur noch ungefähr 7.000 auf der Erde. Und das sind die Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen und die Menschen quälen. Die quälen die Menschen, weil die kommen an deine Tür und wollen ihre Botschaft loswerden. Und das gefällt dir überhaupt nicht, gell? Und deswegen dieser Heuschreckeneffekt. Und wenn du hier umblätterst, da ist auf der anderen Seite ist noch ein Bild hier aus den 30er Jahren. Da siehst du, wie ein katholischer Priester davonrennt und hat jede Menge Pfeile im Hintern stecken. Das sind die von den Pferden, die anschließend kommen, die die katholische Kirche quälen. Und genau das wurde hier prophetisch dargestellt. Also es ist was zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig. Da behaupten gläubige Menschen, die das Wort Gottes als ihre Grundlage betrachten, sie seien diese Heuschrecken. Ist das nicht schrecklich? Sie definieren sich selbst als Engelreligion. Ohne es zu merken. Das merkt niemand. Ich hätte im Leben nie daran gedacht, vor 30 Jahren, als ich das erste Mal in der Hand hatte, dass das was Negatives ist. Ich habe mich gefreut, ja, jetzt, dass wir machen jetzt richtig Dampf hier. Und, so. Und mit diesem Geist gehst du zu den Menschen an die Türen. So ist das. Ich bin 30 Jahre von Haus zu Haus gegangen. Ich weiß, wie das geht. Ich kann euch auch sagen, dass das nichts nutzt. Ja? Das kannst du lassen. Das hat überhaupt keinen Wert. Mach das ganz anders. Rezepte gibt es genug. Also, der Rauch aus dem Abgrund, begleitet von diesen Heuschrecken, ist nach der Bibel eindeutig ein negativer Geist. Ich will ja nicht schlecht über irgendwelche Religionen reden. Ich muss euch das noch sagen, weil ich höre immer wieder aus euren Kreisen, ja, die Zeugen Jehovas, so schlecht sind die doch gar nicht, gell? Die haben auch was Gutes. Und ja, natürlich, sind lauter gute Leute, ehrlich und aufrichtig und freundlich, alles bestens. Ich war ja selber so, gell? Ich bin immer noch freundlich, davon abgesehen. Verstehst du, die Religion dahinter, das ist doch das Schlimme. Sie sind Verführte und merken es nicht. Und deswegen, die Religionsführer, um die geht es ja, die klage ich an, gell? Die Oberhirten. Und ja, das andere erzähle ich euch persönlich beim Glas Wasser. So, also, die Heuschrecken sind eindeutig negativ. Gell? Dämonische Mächte, da müssen wir doch nicht diskutieren. Das steht doch da. Das ist sowas von klar. Und deswegen ja, ist es bedauerlich, dass man hier auf solche Ideen kommt. So, wie geht es weiter im Kapitel 9, Vers 4? Und es wurde zu ihnen geredet, zu diesen Heuschrecken, auf dass sie nicht das Gras der Erde noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum schädigen sollten, sondern allein die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen haben. Und es wurde ihnen Weisung gegeben, auf dass sie sie nicht umbrächten, sondern auf dass sie 5 Monate gequält werden. Und ihre Qual ist wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen verletzt. Ja, genau so wird das hier geschildert. Jetzt haben wir, ist die Frage, wer ist denn nicht versiegelt? Zu dieser Zeit, wenn wir uns erinnern an Kapitel 7, haben wir schon mal gesprochen, da wurden Engel geschickt, um die zu versiegeln aus Israel, nämlich die 144.000, damit sie diese Zeit, in der diese Heuschrecken losgelassen werden, diese Zeit, in der auch die 2 Zeugen operieren, nicht geschädigt werden können. Wir kennen das Sonnenweib und den männlichen Sohn. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Das passt alles wieder an diese Stelle. Wir finden also hier einen interessanten Hinweis, dass Gott extra 144.000 aus seinem Volk versiegelt, damit sie von diesen Heuschrecken nicht geschädigt werden können. Sie sind ein lebendiges, stehendes Zeugnis für das Gotteshandeln auf dieser Erde in dieser Drängniszeit, was kein Mensch sonst aushalten würde, wenn er nicht versiegelt wäre. Gott ist also gnädig und hat sie versiegelt. Was hier noch interessant ist in diesem Zusammenhang, wir müssen unterscheiden zwischen Menschen, die gequält werden und haben eine Information, warum das geschieht, und zwischen Menschen, die gequält werden durch die Umstände, die halt da sind und keine Information haben. Ich will euch mal ein Beispiel nennen aus Kapitel 16, Vers 9 und Vers 11. Enthüllung 16, Vers 9 und Vers 11. Hier sind wir bei den Schalengerichten, und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und sie lästerten den Namen Gottes, der über diese Plage Autorität hat, und sie dachten nicht mit, taten keine Buße, dachten nicht mit, ihm Herrlichkeit zu geben. Und Vers 11, und sie lästerten den Gott des Himmels aus ihrer Pein und aufgrund ihrer Geschwüre, und sie dachten nicht mit, um aus ihren Werken herauszukommen. Hier haben wir ein typisches Gericht, Plage, wie auch immer, wo die Menschen nicht wissen, warum das passiert. Und deswegen lästern sie Gott. Und wenn wir im Kapitel 14 gucken, bei diesem Gericht, wenn es um die Ernte am Weinstock geht und an der Erde, und wenn vorher dieses Engel-Evangelium verkündet worden ist, nämlich der Engel, der in der Mitte des Himmels fliegt, der ein äonisches Evangelium hat, dann steht im Kapitel 14, Vers 6 und 7, und ich nahm einen anderen Engel wahr, der in der Mitte des Himmels fliegt, der ein äonisches, kein ewiges, äonisches Evangelium hat, um es denen zu evangelisieren, die auf der Erde sitzen und jeder Nation, jedem Stamm, jeder Zunge, jedem Volk, indem er mit großer Stimme sagt, was ist das Evangelium? Fürchtet Gott und gebt ihm die Herrlichkeit, da die Stunde seines Gerichts gekommen ist, und betet den an, der Himmel und Erde und das Meer und die Quellen der Wasser machte. Also eine klare Aufforderung, eine Information, die weiterhilft, Vers 12 und 13, hier ist das Ausharren der Heiligen ersichtlich, gleiche Zeit, gibt es Heilige, welche das Innenzielgebot Gottes und die Treue Jesu hüten. Und ich höre eine Stimme, die aus dem Himmel sagt, schreibe glückselig die Gestorbenen, die von jetzt an im Herrn sterben, ja, sagt der Geist, auf dass sie hinaufruhen werden aus ihren Mühen heraus, denn ihre Werke folgen mit ihnen. Kannst du auf Anhieb vielleicht nicht alles verstehen, ist verständlich. Wir haben hier eine Situation, wo es Informationen gibt, Evangelium, Information, und Menschen reagieren, sie werden sogar als Heilige bezeichnet, weil sie diese Information aufnehmen und offensichtlich aufgrund der Umstände, die dann herrschen, sterben müssen. Und damit ist das ein Segen. Sie kommen raus aus dieser Zeit, sie sind Menschen, die als Sieger auferstehen, hinein in das Millennium und dort mit Christus herrschen für 1000 Jahre. Also wir sehen, es hängt immer an Informationen. Und das ist mir wichtig, weil man uns ja gelegentlich unterstellt, wir würden nicht evangelisieren. Und das mag ja auch zutreffen hier und da. Ich weiß nicht, wie viel die anderen evangelisieren. Ich kenne da auch welche, die nichts machen, obwohl sie an eine endlose Hölle glauben, was ja schrecklich ist. Aber die Aufforderung gilt, wir müssen Menschen informieren. Und unsere Information heute heißt, komm lieber heute zum Glauben. Glaub lieber heute, dass Jesus alles geändert hat durch sein Opfer auf Golgatha. Und wenn er dann sagt, was geht mich das an, dann kannst du es vielleicht noch erklären, wenn derjenige das will. Wenn nicht, dann lass ihn laufen. Er kommt zu seiner Zeit zu dieser Erkenntnis, aber die Aufgabe bleibt für uns. Wir können uns vor Evangelisation nicht drücken. Und jetzt kommt es noch an, wie machst du das? Und das ist jetzt nicht mein Thema heute, gell? Sonst komme ich hier nicht voran. Aber auf jeden Fall nicht so, dass du Menschen belästigst. Das muss man anders machen. Du musst, je nachdem in welchem Land du lebst, musst du das machen, so wie es da üblich ist. Du kannst in Afrika ganz anders mit Leuten reden. Oder ich habe das in der Türkei gemacht, als Zeuge Jehovas. Ich wollte Türken zu Zeugen Jehovas machen, gell? Und gab es auch 15 Jahre lang und habe extra die Sprache gelernt. Und dann Ergebnis war null, gell? Weil die Methode verkehrt war. Aber du kannst bei diesen Menschen anders mit ihnen reden, als du das hier kannst. Verstehst du? Du musst es anpassen. Wir können also nicht Leute überfordern mit dem Evangelium. Deswegen denk drüber nach, wo dein Bereich ist, wo du lebst, wo uns hingestellt bist, was für Beziehungskreise du hast, welche Leute auf Arbeit, in der Schule, in der Familie, wo auch immer es sind, wo du deine Überzeugungsarbeit leisten kannst, evangelisieren kannst, in der von Gott gewünschten vernünftigen Form. Aber gar nichts sagen, ist ein bisschen wenig, gell? Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nichts sagt, kann Gott auch Steine schreien lassen. Ich möchte nicht mal am Thron stehen und dann sagt mein Herr zu mir, warum hast du das Maul nicht aufgemacht? Also wir sollten die Gelegenheiten nutzen, die wir haben, aber in der schriftgemäßen Form. So, und in jenen Tagen, Vers 6, Kapitel 9, Vers 6, aufgrund dieser Plagen, dieses Raubes, dieser Heuschrecken, werden die Menschen den Tod suchen und sie werden ihn keinesfalls finden. Und werden zu sterben begehren, denn der Tod flieht vor ihnen weg. Ja, das muss schlimm sein. Wir haben beim sechsten Siegel im Kapitel 6 schon darüber gesprochen, dass der Himmel aufgeht und sie sehen den Thron Gottes. Was wollten die damals machen? Sich nur verstecken. Sie wollten in die Höhlen und sich verstecken, damit Gott sie nicht mehr sieht. Auch sowas, gell? Noch eine kleine Anekdote aus der türkischen Predigt. Ein Türke, mit dem ich länger zu tun hatte, er trank gerne Bier und dann habe ich gesagt, du dürfst es eigentlich gar nicht als Muslim. Allah ist in der Türkei. Okay? Und in Deutschland sieht er mich nicht sozusagen. Also, und hier im Kapitel 6 genauso. Sie wollen sich verstecken in den Höhlen, damit Gott sie nicht sieht. Umgedreht ist es. Sie haben sich versteckt, damit sie ihn nicht sehen. Das war der Grund. Und hier im Kapitel 9 sind wir so weit, dass das nicht mehr genügt, sondern sie sagen, jetzt wollen wir sterben. Und was heißt hier? Der Tod flieht vor ihnen weg. Das heißt, sie können nicht sterben. Sie haben gemeint, wenn ich jetzt sterbe, habe ich Ruhe vor Gott. Stimmt das? Ja, ihr wisst das alles schon. Warum predige ich eigentlich hier? Und was steht in Hebräer 9, Vers 27? Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Also, sterben nutzt nichts. Gott findet dich überall. Psalm 139, Vers 8 heißt es, steige ich in den Himmel hinauf. Hebräisch, Sham Atah, dort bist du. Und rette ich mich in den Sheol, jetzt will ich sterben, gell? Ganz nach unten. Auch dort bist du, steht da. Gell? Also vor Gott fliehen kannst du nicht. Und deswegen haben auch die Menschen hier zu dieser Zeit, wenn diese Heuschrecken ihr Werk tun, keine Chance, wenn sie sterben wollen. Es geht noch nicht mal zu sterben. Dann werden in den nächsten Versen, 7 bis 10, werden die Heuschrecken beschrieben. Das spare ich mir jetzt zu lesen. Sie haben sie gleichen Pferden, sie haben Angesichter wie Menschen, sie haben Haare wie Frauen, Zähne wie Löwen, Flügel, Panzer, Schwänze wie Skorpione, also eine ganz seltsame Gestalt. Und kannst du dich in Ruhe angucken, falls es interessant ist. Und hier wird also dargestellt, dass sie irgendein schreckliches Werk vollführen und die entsprechenden Werkzeuge dafür haben. Und der Vers 11 jetzt ist eigentlich der interessante Vers. Denn hier wird gesagt, sie haben über sich einen Regenten, einen König, den Engel des Abgrundes. Das ist der, der aus dem Himmel gefallen ist und der den Schlüssel zum Abgrund hat. Sein Name ist hebräisch Abaddon. Und im Hellenischen hat er den Namen Apollyon. Und die beiden Namen sind interessant, weil da kannst du feststellen, wer das ist. Abaddon, hebräisch, Avad heißt dienen, Eved ist der Diener, heißt aber auch verlieren, gell? Ja, verlieren, das heißt, ein Diener verliert sich an seinen Herrn. Hier wird es also heißen, wenn der Abaddon heißt, mit Aleph geschrieben, ist es der Verlorenmachende, könnte man sagen. Einer, der dafür sorgt, dass Menschen verloren gehen. Das ist seine Aufgabe. Im Griechischen ist vielleicht etwas leichter. Apollyon, Abo heißt weg, weg von. Lyo heißt lösen. Es ist einer, der weglöst, meist als Verderber wiedergegeben. Ein Weglöser. Wer ist denn der Weglöser schlechthin? Enthüllung 12, Vers 9. Da steht die Antwort. Enthüllung 12, Vers 9. Und der große Drache, die anfängliche Schlange, der Teufel, gerufen wird, wurde hinabgeworfen, das ist bei der siebten Posaune. Und der Satan, der die ganze bewohnte Erde irreführt, wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Was macht er? Er führt die ganze bewohnte Erde irre. Und Petrus ist es, der uns hier auch weiterhilft, in 2. Petrus 2, Vers 1. Mit diesen gleichen Worten von der Weglösung erklärt er, wie dieses Werk funktioniert. Es waren aber auch falsche Propheten, 2. Petrus 2, Vers 1, in dem Volk, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden. Die Sekten des Verderbens, Sekten der Weglösung, Apuleia, griechisch, neben einführen werden und den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Schnelles Verderben, schnelle Apuleia, schnelle Weglösung über sich selbst zu bringen. Die Irrlehrer von Satan gesteuert haben die Wirkung des Weglösens im geistlichen Sinne und haben den gleichen Namen, das gleiche Wort zum Inhalt. Und wenn wir jetzt noch 2. Thessalonicher 2, Vers 3 beachten, wo vom Menschen der Gesetzlosigkeit die Rede ist, dem Endzeitherrscher, der sozusagen das Ergebnis ist aus diesem Tier mit 7 Köpfen, das verschwunden ist im Abgrund und wiederkommt und die Auferstehung Jesu nachäfft. Und dann heißt es, als ein Achter auftritt, das ist nämlich der Achte, der letzte Herrscher der Endzeit, der Mensch der Gesetzlosigkeit, von dem Paulus 2. Thessalonicher 2,3 schreibt. Und was sagt er, wo der herkommt? Der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, ist der Sohn des Verderbens, der Sohn der Apuleia, der Sohn des Apollyon, der Sohn des Teufels, wenn ich es ganz eng sehen will. Und das heißt doch hier ganz deutlich, dass der König dieser Heuschrecken, der den Schlüssel des Abgrundes hat, der Abaddon im Grunde der Weglöser, der Diabolus selber ist. Und Jehovas Zeugen sagen, dieser König ist Jesus. Jesus hat den Schlüssel des Abgrundes. Sie machen Jesus zum Teufel. Gell? Und da weißt du, was im Gericht passieren mag. Ich wünsche das keinem von denen, die wie ich fleißig von Haus zu Haus laufen. Sie sind verführt. Aber die Religionsführer werden sicher dafür sich verantworten müssen. War das schwer? Geht so, ja? Gut. Ja, jetzt heißt es abschließend zu diesem Wehe. Das Wehe ging vorüber und es kommen noch 2 Wehe. Ja, schrecklich, magst du denken. Wir sind in Kapitel 9, Vers 13, bei der 6. Posaune. Von diesen 7 Posaunen haben wir ja gestern 4 betrachtet, heute 2. Die 7. ist die wichtigste, die kommt, wenn ihr wollt, später. Und jetzt heißt es hier, und das 6. Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Die 4 Hörner des goldenen Altars, da kam die Stimme her, um die es hier geht. Wir haben ja mehrere Hörner in der Enthüllung, wir haben die 7 Hörner des Lämmleins, die 4 Hörner dieses Altars, wie eben genannt, die 10 Hörner des feuerfarbenen Drachens, wir haben 10 Hörner des wilden Tieres, 2 Hörner des anderen wilden Tieres und auch 10 Hörner des schalachfarbenen wilden Tieres, was die Hure Babylon bereitet. Also Hörner gibt es genug und das Horn ist in der Bibel, hat mehrfach Bedeutung, hat mit Macht zu tun, mit Stärke, mit Schutz. Denk an den unabsichtlichen Totschläger, der sich an dem Horn des Alters festhalten sollte, weil er da geschützt war. Oder es wurde auch zur Salbung benutzt als Ölträger. Und hier ist das Horn ist eigentlich mehrheitlich was Positives. Und die Hörner, um die es hier geht, will ich gar nicht näher definieren. Es ist wichtig, was dort gesagt wird. Nämlich, dort kommt die Stimme und die sagt zu dem 6. Engel, der die Posaune hat, Vers 14, löse die 4 Engel, die an dem großen Wasserstrom Euphrates gebunden sind. Und die 4 Engel wurden gelöst, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit gemacht sind, auf dass sie das Drittel der Menschen umbrächten. Also, jetzt, wir hatten im Kapitel 7, Vers 1 schon mal 4 Engel an den 4 Ecken der Erde, die Winde zurückhielten. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir die nicht verwechseln. Im Kapitel 7 waren es Engel, die hatten den Auftrag Gottes, den Wind zurückzuhalten, damit er nicht schädigt. Hier haben wir 4 Engel, die gefangen sind, gebunden sind an den Euphratstrom und die anschließend eine Aufgabe haben, nämlich das Drittel der Menschen umzubringen, dafür Voraussetzungen zu schaffen. Das sind andere Engel. Die im Kapitel 7, könnte man sagen, sind positive Engel, weil Gott sie beauftragt hat, seinen Vorsatz auszuführen. Das hier gehört auch zum Vorsatz Gottes. Aber das sind offensichtlich negative Engel, weil sie selber als Gebundene geschildert werden. Wir müssen immer unterscheiden, ist ein Engel sozusagen freiwillig in seiner Aufgabe, dass er herabsteigt und gebraucht wird von Gott direkt. Oder ist es ein Gefangener, der freigelassen wird und dann sein Unwesen treibt? Oder ein Gefallener, der dann sein Unwesen treibt? Das sind ganz einfache Prüfmaßstäbe, wo man auch die Engel quasi unterscheiden kann. So, und jetzt soll ein Drittel der Menschheit umgebracht werden. Wir haben ja gestern über die Zahlen schon gesprochen, das will ich jetzt nicht wiederholen. Am Ende bleiben nach unserer heutigen Rechnung bei 7 Millionen Menschen nur noch 2,6, habe ich glaube ich gestern Milliarden übrig, Milliarden, genau. 7 Milliarden bleiben 2,4 oder 2,6, ich habe es vergessen, ihr wisst bestimmt noch, übrig, gell? Und jetzt heißt es hier, die Zahl dieser berittenen Herrscharen, das ist ja die zweite Vision, auch hier auf dem Bild dargestellt in diesem Buch, dass das 2 mal 10.000 mal 10.000 sind. Da brauchst du ja einen Taschenrechner, gell? Nach meiner Rechnung sind das 200 Millionen, wenn ich richtig gerechnet habe. 200 Millionen Pferde, Gerittene, die aussehen wie, Vers 17, sie haben feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer und die Häupter der Pferde sind wie Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Ja, wie schrecklich. Das sind auch Zeugen Jehovas, gell? Nicht vergessen. Und es tut mir leid, ich muss das gelegentlich machen, gell? Damit auch der Letzte vielleicht wach wird. Wenn wieder mal so jemand an der Tür steht, kannst du das auch zeigen, gell? Oder lässt du das Buch mitbringen, dann könnt ihr mal drüber reden. Die Frage ist hier, ich habe vorhin das, die Geschichte erzählt mit diesem Dämonenbesessenen, der sagt, wo der Dämon sagt, ich heiße Legion. Gell? Legion, was ist Legion? Im römischen Heer war eine Legion eine unabhängig arbeitende Militäreinheit, die aus 3.000 bis 6.000 Soldaten bestand. Wenn der also eine Legion in sich hatte, dann waren das 3.000 bis 6.000 Dämonen. Ja? So einfach ist das. In einem Menschen. Das kannst du dir kaum vorstellen. Und hier möchte ich nochmal an das letzte Buch von Dr. Meyer Gerber erinnern, das er geschrieben hat, vor seiner Hinaufruhe, wo es um diese Engel ging. Gell? Und da wird auch das Beispiel mit den Schweinen erwähnt. Lassen Sie die Schweine fahren. Das heißt, Engel brauchen, um zu sterben, einen Leib. Sonst können sie nicht sterben. Und in Psalm 82, Vers 7 steht also den Engeln gesagt, ihr werdet sterben wie ein Mensch. Also gibt es auch negative Engel, die in einen Menschen müssen, um sterben zu können und dann zurechtgebracht zu werden. Das ist ein Weg, über den haben wir hier noch nicht gesprochen, vielleicht angedeutet, ich weiß es nicht. Und das sollte man mit bedenken. Und ich finde das hochinteressant, weil die Bibel selber eben im Psalm 82 das ganz explizit ausdrückt. Das ist keine Erfindung oder Wunschdenken. So, wie sehen die aus? Wir haben schon eben das gelesen. Vers 18 geht es weiter. Von diesen drei Plagen wurde das Drittel der Menschen umgebracht, aufgrund des Feuers, des Rauches und des Schwefels, die aus ihren Mäulern herausgehen. Interessant ist, das Wort für Schwefel wurde hier auch schon erwähnt, weil es im zweiten Tod ja auch heißt, im Feuersee, dass er mit Feuer und Schwefel brennt. Das griechische Wort für Schwefel heißt Theon. Und Gott heißt Theos, das heißt, es gibt schon mal was zum Nachdenken. Gell? Also die Wortwurzel bis auf den letzten Buchstaben ist Gott gleich. Das heißt, es ist ein göttliches Gerichtsmittel für mich, Schwefel, wenn es Theon heißt. Am Ende ist ein N, bei Gott ist am Ende ein S in unserer Sprache ausgedrückt. Ja, die Autorität der Pferde und ist in ihrem Maul, in ihren Schwänzen heißt es hier. Und wie sehen die Schwänze aus? Sie sind schlangengleich. War schon mal jemand von euch in Berlin im Pergamonmuseum? Ja, etliche, gut. Habt ihr den Altar gesehen mit diesen griechischen Göttern, die da dargestellt sind, wie denen ihre Beine aussehen? Ich habe hier ein Foto. Die enden in Schlangenköpfen, die Beine, gell? Das ist im Grunde das Gleiche, wie hier von den Schwänzen gesagt wird. Also in der griechischen Mythologie war das offensichtlich auch eine Götterdarstellung und damit eine Dämonendarstellung, die wir hier in der Enthüllung bestätigt finden. Und der zweite Tod benutzt auch nicht diese Darstellung der Schwänze, Skorpione und Ähnlichem, sondern Schwefel und Feuer als Gerichtsmittel. Das gilt es also auch zu unterscheiden. So, ich kämpfe mich durch die letzten Gedanken unseres Themas, Kapitel 9, Vers 20 und 21. und die übrigen der Menschen, die nicht infolge dieser Plagen umgebracht wurden, was heißt hier, dachten aber auch nicht mit, taten keine Buße, dachten aber auch nicht mit heraus aus den Werken ihrer Hände, auf dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzenbilder anbeten werden, die goldenen und die silbernen und die kupfernen und die steinernen und hölzernen, welche weder blicken noch zu hören noch zu wandeln vermögen. Götzen sind tot. Und sie dachten nicht mit, taten nicht Buße, heraus aus ihren Morden, noch aus ihren Zaubereien, noch aus ihren Hurereien, noch aus ihren Diebereien. Und das liegt nur daran, um nochmal daran zu erinnern, dass zu dieser Zeit, wenn das stattfindet, es keine Informationen gibt über Alternativen. Und wenn wir wissen, und ich mache jetzt noch einen kleinen Schlenker über die Heilsgeschichte, wenn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung nach Hebräer Kapitel 1, Vers 10 und Psalm 102, Vers 26 für die Engel gemacht ist, dann weißt du auch, warum solche Gerichtszustände, solche uninformierte Zustände und andere Dinge stattfinden. Ein Engel braucht Vergleiche, braucht Hinweise, wie auch immer, aus der Schöpfung offensichtlich, um sich eine Meinung zu bilden. Gott hat extra für die Engel diese Schöpfung gemacht, damit sie lernen, wie er denkt. Jetzt kannst du dich beklagen, kannst sagen, warum hast du das so gemacht? Dann liest du Römer 9, wo Paulus auch sagt, wenn du dich beklagst, was regst du dich auf? Der Töpfer kann machen mit dem Ton, was er will. So, und da sind wir gleich beim Thema. Beschweren nutzt nichts, sondern mach das Beste draus. Gell? Lern den Willen Gottes kennen, komm heute zum Glauben und dann wirst du das alles auch besser verstehen. Ja, die Menschen denken nicht mit. Es fehlt ihnen an Informationen. Und deswegen brauchen wir, im Vergleich mit Kapitel 14, Evangelisation. Aber eine zeitgemäße, eine den Menschen angepasst im Sinne von, dass sie aufnahmefähig sind. Evangelisation, kein wildes von Haus zu Haus gehen, kannst du trotzdem machen. Gell? Jederzeit geh los mit deiner Bibel und klingel an allen Türen im Ort und dann, wenn du das einmal gemacht hast, hörst du vielleicht auf. Gell? Dann wirst du merken, die Leute wollen gar nicht mit dir reden an der Tür. Das sind ganz wenige. Und aber okay, wer das will, soll es machen. Ich finde, es ist nicht effektiv genug. Es gibt effektivere Wege. Wir haben heute moderne Kommunikationsmittel und ich könnte euch aus meiner jetzt 10-jährigen Internetarbeit viel erzählen, wie viele Menschen ich erreicht habe. Viel, viel mehr als in den 30 Jahren vorher als Zeuge Jehovas von Haus zu Haus. Deshalb, Information ist wichtig. Wir müssen Menschen informieren. Und unsere Information heißt heute, Christus hat den ganzen Kosmos, Himmel und Erde, schon längst verändert auf Golgatha. Und das darfst du jetzt glauben. Und wenn er sagt, geht mich nichts an, dann geh hin in Frieden, Gott wird Wege finden, bis du das gelernt hast. Und wenn er sagt, warum, gell, dann kannst du weitermachen. Immer wenn er die Tür aufmacht, kannst du weitermachen. Nicht selber die Tür aufmachen oder den Schuh reinstellen, wie das früher auch gemacht worden ist, damit der nicht zumachen kann. Das wäre verkehrt. Also Evangelisation ist wichtig. Das lernen wir auch hier in der Enthüllung. Ja, damit würde ich sagen, mache ich mal Schluss und sage Amen. Jetzt seid ihr dran.